die Regenbogenflagge.
Heute ist sie vor allem als Symbol der LGBTQIA+-Bewegung unter dem Namen Pride-Flagge bekannt. Doch wo beginnt eigentlich die Geschichte der Regenbogenflagge? Ihr Ursprung als Zeichen für Frieden, Freiheit und Veränderung begann im 16. Jahrhundert im, nach der Anstiftung von zwei Weltkriegen, absoluten Friedensland Nummer 1, nämlich in Deutschland. Das Ganze ist eine total abgefahrene Story, denn niemand Geringeres als die Kirche hat die bunte Flagge das erste Mal genutzt. Zur Zeit der Bauernkriege in Thüringen präsentierte Thomas Münzer als erster eine Regenbogenfahne in der Mühlhauser Marienkirche als Zeichen des ewigen Bundes Gottes. In den 60er Jahren erreichte die Regenbogenflagge schließlich große Bekanntheit und wurde im Zeichen der internationalen Friedensbewegung, beispielsweise bei Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, gehisst. Friedensaktivist Aldo Capitini entwarf diese Flagge unter dem Namen Bandiera della Pace. Einige von euch erinnern sich bestimmt noch, auch 2003 wurde die Bandiera della Pace als Protest gegen den Irakkrieg eingesetzt, wo sie von italienischen Balkonen wehte und sich in ganz Europa als Symbol für Frieden und gegen die NATO durchsetzte. Als Pride-Flagge entstand sie 1978 durch den amerikanischen Künstler Gilbert Baker, der sie für den Vorläufer des Christopher Street Days, den Gay Freedom Day, entwarf. Mit den Jahren hat sich die Regenbogenflagge optisch immer wieder gewandelt. Die Bandiera della Pace hat 7 Farbstreifen, angeordnet von Violett zu Rot, und ist meist mit dem weißen Aufdruck Pace versehen. Bei der Pride-Fahne haben sich langfristig 6 Farbstreifen, von Rot nach Violett, durchgesetzt. Außerdem hat sie keine Aufschrift. Den Farben werden besondere Bedeutungen zugeschrieben. Rot steht für Leben, Orange für Gesundheit, Gelb für Sonnenlicht, Grün, na ratet mal, für Natur, Blau für Harmonie und Violett für den Geist. Unter diesen Farben kämpft die queere Community seit unzähligen Jahren für Gleichberechtigung, und während in den letzten Jahren einiges vorwärts zu laufen schien, kommt es nun auch in europäischen Ländern wieder zum negativen Wandel. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat sich trotz großem Gegenwind der EU für ein Gesetz für die Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität unter dem Vorwand des Jugendschutzes ausgesprochen und dieses final auch durchgesetzt. So wird Aufklärung über dieses Thema nahezu unmöglich. Auch der Frieden in Ungarn und im Ausland ist durch dieses Gesetz bedroht. Denn Frieden bedeutet auch Freiheit, und überall gehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um sich gegen den Beschluss und die daraus resultierende Diskriminierung aufzulehnen.
I'm a freedom fighter in the communist regime. Homosexuality was punished. And I fought for their freedom and their rights. So I am defending the rights of the homosexual guys. But this law is not about that. It's about the right of the kids and the parents, you know?
Aber nicht nur in Ungarn hat die rechte Welle zugeschlagen. Die rechtskonservative Stiftung Citizen Go ist zuletzt durch einen von WikiLeaks aufgedeckten Skandal in den Fokus der Medien gerückt. Inhalt dieses Skandals war die Finanzierung der Stiftung und ein großer Datenmissbrauch durch die Petitionen, die Citizen Go regelmäßig und zu wirklich allem schaltet. Durch das Datenleck konnte das Ausmaß an Einfluss unter anderem auf die Politik, das die Stiftung gewonnen hat, überhaupt erst aufgedeckt werden. So scheint Citizen Go gefährlicher denn je für den Frieden, setzen sich die Mitglieder doch gegen Abtreibung und Regenbogenfamilien ein. Auch Julia vom Verein Young and Queer e.V. sieht die Bedrohung durch die Stiftung als eine reale Gefahr und sagt ganz klar, dass man sich nicht auf der Geschichte ausruhen darf, wenn Vereinigungen wie Citizen Go auf dem Vormarsch sind.
Also dass es gefährlich ist, was sie machen, weil das halt so ein schleichender Prozess ist, wie Dinge wieder zurückgehen. Und ich meine, ich sage halt auch, dass die wenigen Rechte, die queere Menschen haben, so, die sind halt nicht einfach über die Zeit entstanden, weil halt die Zeit vergangen ist, sondern die sind entstanden, weil queere Menschen protestiert haben, weil queere Menschen auf die Straße gegangen sind, sich aufgelehnt haben und gesagt haben, so, hey, nein, das geht nicht, was hier passiert, das ist so diskriminierend und wir werden hier strukturell unterdrückt und wir fordern das ein, dass wir irgendwann mal gleichberechtigt sind, wovon wir ja noch weit weg sind. Und was ich da wichtig finde, ist zu sagen, dass es nicht reicht, wir leben jetzt hier im 21. Jahrhundert und alles ist so progressiv und wir brauchen das ja alles gar nicht mehr, sondern all diese Errungenschaften, die da sind, auch wenn es nicht so viele sind, sind ganz schnell auch wieder rückgängig zu machen. So. Und wenn sich Diskurse verändern, wenn sich bestimmte Weltbilder von rechts irgendwie in die Mitte der Gesellschaft, in Anführungszeichen, drängen. So. Und dazu trägt halt diese Organisation massiv bei. Ne? Also auch wenn sie jetzt nicht so mega überall bekannt ist, aber dieses Online-Aktivismus, und die arbeiten ja auch viel mit so Big Data und so weiter und so fort, mit Algorithmen, wissen da ganz genau, was sie tun, da kann man schon so kollektiv brainwashen irgendwie. Und das funktioniert und das ist nicht ungefährlich. Und ich finde, es ist wichtig, dass Menschen das wissen.
Die Taz deckt in ihrem Bericht über Citizen Go auch eine Zusammenarbeit der Stiftung mit der österreichischen Politikerin Gudrun Kugler auf. Julia erklärt, was eine Verschiebung der Politik nach rechts für Konsequenzen für den Frieden und die queere Community bereithält.
Dass solche Organisationen auch mit rechten AkteurInnen zusammenarbeiten, die hier nicht weit weg sind, das wundert mich nicht. Und da ist halt die Frage, wie können wir dagegen vorgehen? So? Und wie können wir Aktionen uns überlegen, um da irgendwie was dran zu ändern. So. Und das ist halt eher die Frage, weil mein Eindruck ist schon seit längerer Zeit, dass diese Diskursverschiebung, die halt schon über Jahre jetzt läuft, dass das unheimlich gefährlich ist, weil das halt schleichende Prozesse ist, weil das halt nicht anfängt so von heute auf morgen so, dass jetzt wieder extrem viele Menschen mehr diskriminiert werden, sondern das passiert halt über die Zeit und erst verändert sich die Sprache und dann verändert sich irgendwann auch, wird die Gewalt mehr. Und wir haben ja Statistiken, die das zeigen. So, es ist ja so, dass diese Diskursverschiebung macht auf jeden Fall, dass auch Gewalttaten gegenüber der queeren Community zunimmt, dass mehr Regenbogenflaggen angezündet werden, dass es im Pride Month mehr Hasskriminalität gibt gegenüber der Community. Und das kommt nicht von ungefähr. Und das kommt schon auch durch Sprache, die sich verändert und Diskurse, die sich verschieben.
Damit diese Diskursverschiebung langfristig verhindert werden kann, sieht Julia als Lösung mehr queere PolitikerInnen, welche auch innerhalb des Bundestags mitwirken.
Schade, dass da nicht irgendwie was auch in der Politik drin ist, was die Leute repräsentiert, weil ich mir vorstellen könnte, dass es schon funktionieren könnte. Und es gibt halt auch also nach wie vor nur vereinzelt wirklich queere PolitikerInnen. Also ich kenne eine Transperson, die Politik macht, die ja bei den Grünen zum Beispiel ist. Und natürlich so ein paar Menschen, die irgendwie homosexuell leben, aber so richtig queer ist es in der Politik überhaupt nicht. Und das wäre schon was, wo ich sagen würde, es wäre eigentlich wichtig, da auch die Community parteilich mal zu repräsentieren. Es gibt halt verschiedene Ansätze und ich glaube, es ist schon auch ein wichtiger Ansatz, die Strukturen von innen raus zu verändern. Und dazu musst du halt aber leider erstmal in die Strukturen reinkommen, die ich an vielen Stellen halt einfach auch ablehne eigentlich. Aber es ist halt die Frage, was längerfristig nachhaltiger ist. Natürlich dauert es länger und es ist anstrengender, aber ich glaube, also meiner Meinung nach ist, dass das schon auch ein sehr wichtiger Weg ist. Aber es kostet unheimlich viel Kraft, weil die Strukturen halt einfach sehr ausschließend sind und es sehr viel um Macht geht und Kapitalismus.
Dass Frieden jedoch nicht gleich Frieden ist, sagt Julia von Young and Queer allerdings auch.
Ich muss sagen, ich bin mit dem Begriff Frieden, der ist bei mir irgendwie so mittlerweile ein bisschen auch negativ besetzt, obwohl es schade ist, weil es ja eigentlich im Grunde was Schönes ist und auch sich die ganze Community auch so ein bisschen aus der Friedensbewegung so entwickelt hat, mitunter, nicht nur, also man darf jetzt auch hier die Stonewall Riots nicht vergessen und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt auch gerade seit Querdenken und Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen ist halt die Friedensbewegung auch oftmals so durchlaufen von Menschen, die da echt schwierige Ansichten haben und die auch tendenziell so ein bisschen offen zum Antisemitismus stehen, gerade so in bestimmten auch linken Kreisen vereinzelt so. Also das muss man auch irgendwie, finde ich, differenzieren. Deshalb ist mein Ding so, im Wortlaut ist Frieden was Wunderschönes, weil es eben keinen Hass gibt, keinen Krieg mehr gibt. Ich setze mich aber lieber, also ich finde das Wort Frieden nicht so schön, ich finde das Wort Gleichheit viel besser und Gleichberechtigung und Freiheit vor allem, dass alle Menschen irgendwie frei leben können, so in einer Gesellschaft zusammen. So. Und das ist irgendwas, wofür wir uns irgendwie einsetzen und wo wir auch sagen, so und zu dieser Gleichheit und zu der Gleichberechtigung gehört eben vor allem, dass marginalisierte Gruppen sichtbar gemacht werden und dass marginalisierte Gruppen irgendwie endlich Rechte zugesprochen bekommen, die einfach nur Menschenrechte sind. Ne? Also das ist eigentlich so abstrus, was gefordert wird, weil das irgendwie Rechte sind, die selbstverständlich sein sollten und für viele Menschen auch selbstverständlich sind, aber halt eben nicht für alle. Und das ist so irgendwie eher so unsere Agenda, gerade wenn es um die queere Community geht, dass wir sagen, es ist unheimlich wichtig, für Gleichberechtigung zu sorgen und für Menschenrechte zu kämpfen und eben auch dieses, also da intersektional zu denken. Also dass wir sagen, es gibt halt einfach so viele verschiedene Diskriminierungsebenen und Diskriminierungsmechanismen, die auch zusammenwirken können. So. Und zum Beispiel, dass irgendwie schwarze Menschen, die queer sind, andere Erfahrungen machen als weiße Menschen, die queer sind. Oder zum Beispiel auch die Ebene Klasse und sozialer Status auch noch mit reingerechnet werden muss und alles so. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass wir diese Sichtweise auf diese Dinge haben. Und das ist viel mehr als nur zu sagen, so, wir wollen Frieden. So, weil ich finde, das ist halt irgendwie ein bisschen verkürzt an vielen Stellen.
Je höher der Bekanntheitsgrad von Symbolen ist, umso mehr werden diese auch von rechts- und linkspopulären Strömungen für deren Zwecke missbraucht. So war beispielsweise auch die Bandiera del Apache zwischen Reichsflaggen und Gewaltausschreitungen auf den Querdenker-Demos zu sehen. Auch wenn Friedenssymbole wie die Regenbogenflagge heute nicht mehr nur in ihrem Sinne genutzt werden, wisst ihr jetzt, wo sie herkommen und was sie bedeuten. Free.